Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Die Bruderschaft. Eine Unterwelt auf Rädern. Sie kennt nur ein Gesetz.
Gott vergibt die Bruderschaft niemals.
Nur einer nimmt es mit ihr auf.
Pass auf, wenn du als Anhalter mitnimmst!
Im Auftrag des FBI führt er einen harten Kampf mit noch härteren Mitteln. Steht für das Gesetz. Kalt wie Stein.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 445 des Bahnhofskino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Hatten wir die 445 nicht irgendwie.
Was?
Egal. Ach, ist wurscht. Das müsste doch die gewesen sein, nachdem wir die 444 angekündigt hatten zum ersten Mal.
Ach so, okay. Man kann diese Folgen nach Belieben shuffeln im Podcatcher oder Audio-App eurer Wahl. Also genau, wir hatten einfach zweimal die 444 und jetzt ist trotzdem 445.
Aber nur einmal,
genau. Dafür doppelt gut mit zwei Filmen, die ganz hervorragend sind. Wir sprechen über den besten Film aller Zeiten und wir sprechen über Kindergartenkopf. Und ich glaube, es wird einfach ein schöner Abend.
Auf jeden Fall.
Der zweite Film, Du Jour, ist Stone Cold aus dem Jahre 1991 mit Brian Bosworth, The Boss, in der Hauptrolle. Und Kindergarten kommt natürlich mit uns, Arnold, von Ivan Reitman.
Genau. Sehr schön. Und mit dem beginnen wir dann auch heute.
Mit dem beginnen wir auch, weil er tatsächlich, obwohl er tatsächlich für mich neuer wirkt, älter ist.
Richtig. So. Stimmt, Stone Cold aus dem Jahre 91 wirkt eher wie 87? 86?
Ja, die Haare von The Boss auf jeden Fall.
Ja, das ist wohl wahr. Aber auch, ich meine, auch die Rolle von Sam McMurray wirkt auf mich so ein bisschen wie Judge Reinhold in Beverly Hills Cop.
Also absolut, ja, 1:1. Wie die Faust aufs Auge. Auch mein allererster Gedanke dachte ich, okay, ja, das habe ich schon mal gesehen. Mit einem anderen Schauspieler, einem anderen Film, der auch ein bisschen besser war. Aber wie gesagt, Stone Cold ist der beste Film aller Zeiten, aber nicht ganz so gut wie Beverly Hills Cop. Also.
Das ist ja eine Aussage.
Ja,
toll. Super.
Das ist die Logik, dieser Film auch funktioniert.
Mhm.
Aber zuerst Kindergartenkopf, genau. Ja. Nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Ivan Reitman auf dem Regiestuhl und Arnie. Das wäre, ich glaube, Twins,
ja,
88 sagen, ja. gewesen, neben Danny DeVito. Und sie fanden ja auch wieder zusammen dann für Junior.
Mhm.
1992 mit Emma Thompson, ne?
Richtig, also die quasi das amerikanische Remake von Seitenstechen mit Mike Krüger.
Stimmt, ja, das ging damals durch die Medien.
Ja.
Hat nicht Mike geklagt?
Weiß ich gar nicht.
Hätte ich angemessen gefunden.
Irgendwie schon, ne?
Total, ja. Aber hier, glaube ich, keine Plagiatsvorwürfe zu Kindergarten kommt. Nach einem Drehbuch von Timothy Harris, Murray Salem, Herschel Weingrod, zu denen ich allesamt nichts zu sagen habe. Nö. Musik von Randy Edelman, Michael Chapman hat die Kamera geführt und in weiteren Hauptrollen Penelope Ann Miller, Pamela Reed und die immer sehr beliebte Linda Hunt.
Oh ja.
Ja.
Sehr schön. Sie, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal bei uns. Mhm. Teen Agent ist ja gar nicht so lange her. Und natürlich Shadow of Mapes war sie, als wir damals über Dune geredet haben, zweimal. Also war sie quasi viermal dabei schon.
Ja, ja, sie ist großartig. Sie ist immer toll. Ich mag sie sehr. Die UFDB-Inhaltsangabe verlese ich gerne. Und geschrieben hat sie Moonshade. Wie könnte es anders sein? Und Mooney schreibt, der superharte Cop Kimball, Arnold Schwarzenegger, jagt schon seit einiger Zeit den Drogendealer Crisp. Als er ihn endlich dingfest machen kann, scheint die einzige Belastungszeugin dessen Ex-Frau zu sein, die samt des kleinen Sohnes bereits vor Jahren geflohen ist. Die einzige Spur, für den die Schule des Jungen in einer Kleinstadt in Oregon. Dort wollen Kimball und eine Kollegin ansetzen, doch die einzuschleusende Kollegin wird krank, sodass Kimball den Kindergärtner spielen muss, um die Identität des Jungen herauszufinden. Gangster mögen hart sein, doch Kinder im Vorschulalter sind härter, wie Kimball feststellen muss, während Crisp von seiner Mutter über Kaution aus dem Gefängnis geholt wird. Kimball läuft die Zeit davon. Punkt, Punkt, Punkt.
So. Ach Gott, ja, ist doch nett.
Ja.
Gott, die Plotpoints irgendwie kurz erwähnt, ja. Aber trifft, glaube ich, den Kern des Films nur bedingt. Weil ich glaube, wichtiger ist ja, dass die Phase war, in der sie aus Schwarzenegger einen Schauspieler machen wollten. Also nicht, dass er vorher nicht schon einer gewesen wäre. Und ich war ja nie ein großer Schwarzenegger-Fan, bis wir angefangen haben, über seine Filme zu reden, ja, in regelmäßigen Abständen. Und seitdem mag ich ihn ja tatsächlich ganz gerne. Also auch außerdem er nicht mehr Gouverneur von Kalifornien ist und ab und an aber mal durchaus so ein paar Kommentare mit Hand und Fuß abgibt zur amerikanischen Politik, habe ich so ein bisschen meinen Frieden mit ihm gemacht. Weil ich fand ihn halt wirklich als Muskelberg der 80er recht anstrengend, alles in allem. Ja, ich fand, andere Muskelberge fand ich nicht
so anstrengend. Das ist so geheuchelte Überraschung, weil ich weiß das natürlich. Also. Ach so. Ist ja nicht das erste Mal, dass du mir das erzählst.
Richtig. Ja, ich weiß, ich habe nur die eine Geschichte, sorry.
Nein, das meinte ich nicht damit. Ich finde auch gut, das zu rekapitulieren, weil wir können auch nicht davon ausgehen, dass Menschen unseren ganzen Backkatalog von irgendwie 500 plus Folgen gehört haben. Also.
Das ist wohl wahr, ja. Genau, aber auf jeden Fall, im zunehmenden Alter kann ich immer mehr mit Arnie anfangen. Sagen wir mal, ich erinnere mich aber auch daran, dass diese Phase vermutlich beginnt mit Twins, aber auch eine war, in der ich ihm, sagen wir mal, ich fand ihn interessanter alles in allem. Wie gesagt, Twins habe ich damals sogar gesehen, fand ihn sehr komisch und lustig und all das. Und dann kam halt Kindergartenkopf, da habe ich allerdings einen großen Bogen drumherum gemacht. Was schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und dachte, der ist gut. Der ist gar nicht so schlecht, der hat mir Spaß gemacht. Und Schwarzenegger ist gut darin und all das. Und ich mag ja Ivan Reitman-Filme grundsätzlich erstmal ganz gerne. Also wir sagen, Ich würde mir lieber was von ihm angucken, als vielleicht von jemand anders. So halt. Okay. Ja. Und danach dann urteilen. Und von daher, fand es ganz gut. Der Film hat aber eben, und darauf wollte ich eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit hinaus, das große Problem, dass sie eben eigentlich einen Arnie-Actionfilm machen, mit Arnie als Schauspieler, mit Arnie in einer Komödie. Und damit fusselt der Film halt irgendwie so ein bisschen auseinander an Stellen. Ich finde es ganz, ganz erstaunlich, dass es schaffen, das trotzdem zusammenzuhalten. Durchaus, weil ich finde, das tut dem Film nicht weh, es ist okay, alles in allem, aber es fällt halt schon auf. Die eierlegende Wollmilchsau hier halt haben wollen.
Ja, das stimmt. Er hat diese Buchenden zu Beginn wie am Ende, die sehr, sehr actionlastig sind, wo der Film dann eben auch gerne mal zum großen Teil vergisst, dass er eine Komödie ist oder war oder doch sein möchte. Das ist schon richtig. Ja, fiel mir auch auf. Ich habe das damals, als ich den Film zum ersten Mal sah, das war im Fernsehen, nicht im Kino, sondern bei der Fernseherstausstrahlung, das als gar nicht so ungewöhnlich wahrgenommen, weil ich glaube ich auch einfach noch gar nicht reflektiert genug war über Kino an sich und mir das relativ normal erschien, dass eben egal wie lustig und infantil eine Komödie ist, die meistens mit eben relativ brutalen Action-Szenen enden, also da kann 90 Minuten alles Hutschi-Kutschi sein und am Ende zieht eben irgendjemand eine Waffe und kriegt eine Kugel in den Rücken oder so oder umgekehrt. Ja. Zieht erst die Waffe, kriegt die Kugel in den Rücken oder kriegt nicht zuerst die Kugel in den Rücken und zieht dann die Waffe, das wäre irgendwie komisch. Aber so oder so ähnlich. Also ich denke da an zahllose Actionkomödien eben mit Eddie Murphy vor allem, aber eben auch Arnie, aber auch Sly Stallone, der eben auch zu der Zeit auch schon so die ersten Gehversuche im Comedy-Fach versuchte. Na klar. Und das war immer so auf den letzten Metern so, er ist dann eben doch ein Actioner.
Richtig, aber mit dem Unterschied, dass die wenigsten der von dir gerade genannten Schauspieler in Filmen waren, in denen Kinder die Hauptrolle hatten.
Ja, das ist richtig.
Ne? Und ich glaube, das ist halt etwas, was ein bisschen verwirrt an diesem Film, weil er eben dadurch eher so aussieht, als würden sie Schwarzenegger eben als nicht als Kinderstar, sondern als Star für Kinder etablieren wollen. Und dann sind halt diese Bookends so komisch halt irgendwie.
Ich glaube, du, das kann sogar sein, es wäre ganz schön fies, also perfide, wenn sie das so, wenn das die Haltung gewesen wäre, das Marketing, ja, das zielt so ein bisschen drauf ab, wenn ich mir so das Kinoplakat auch angucke, aber man muss ja sagen, das ist eigentlich kein Film, der Kindern gefallen dürfte, also zumindest nicht den Kindern in dem Alter, die wir hier sehen auf der Leinwand.
Richtig.
Weil das sind ja alles gestörte kleine Psychos zum überwiegenden Teil.
Ja, in der Tat.
Ja, und das macht's ja eben auch so lustig. Und die werden eigentlich zum großen Teil auch nur angebrüllt. Also klar, bevor dann Arnie auch seine Rehabilitation erlebt und dann eben zum guten Pädagogen wird,
Monster eigentlich alle nur an. Naja, Dazu habe ich dann später mal ein paar Anmerkungen.
Ich verstehe das. Ich glaube, ich ahne, was da kommt. Ich habe ähnliche Gedanken. Ich habe auch gar nicht so viel mehr zu sagen, also für den Moment nicht so viel mehr zu sagen, außer ich hab den Film damals im Fernsehen gesehen, ich habe ihn sehr gemocht, ich mochte ihn nicht so sehr wie andere Sachen, ich hatte zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit schon Terminator gesehen, vielleicht auch Terminator 2, ich war komplett heiß darauf, in Kürze True Lies zu gucken, also ich war schon in einem Alter, in dem ich einfach ein bisschen, also reifer war für andere Arnie-Stoffe und Running Man hatte ich in der gekürzten Schnittfassung auch definitiv damals schon gesehen, so in den Anfang der 90er, 93, 94 muss das gewesen sein und ich war einfach reif für anderes. Ich habe aber wertgeschätzt Kindergartenkopf für das, was es war. Vor allem eben für das Ende, das ich ganz toll fand und mich habe auch so ein bisschen versöhnt hat mit dem infantilen Rest. Mittlerweile kann ich auch den ganzen Kinderquatsch mit ihm im sehr, sehr ausgedehnten Mittelteil gut genießen. Und ich glaube, ich habe eine neue Wertschätzung einfach jetzt mir anerzogen, angeguckt für die ganzen Szenen mit seiner Partnerin Pamela Reach.
Oh ja.
Weil die sind alle toll. Und die habe ich natürlich dadurch, dass ich den Film auch auf Deutsch geguckt habe und den zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe. Mhm. Also die Vollumfänglichkeit des Humors, der da ausgespielt wird, vor allem von ihr, ist mir natürlich nie so bewusst gewesen. Der wirkt natürlich im englischen Original noch mal dreimal so gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand sie ist ein echtes Highlight dieses Films. Ich glaube, ohne ihre nicht nur ihre Kotzarie, mit der sie größtenteils eingeführt wird, sondern eben auch später ihre Version von Arnolds Akzent und so. Das macht schon richtig Spaß und ich glaube, der Film wäre sehr viel ärmer ohne ihre Rolle. Mhm. Ich kann aber durchaus verstehen, dass wenn man eigentlich also wahlweise halt Schwarzenegger als harten Detective sehen möchte oder als harten Detective, der an Kindern scheitert, weil das ist ja die Prämisse, dass dann eben, sagen wir mal, die gesamte erste halbe Stunde, bis er dann endlich irgendwann mal in diesem Kindergarten ankommt und sich eben sehr auf hier Phoebe O'Hara, so heißt die Rolle von Pamela Reed, halt bezieht, dass das ein bisschen verwirren kann oder vielleicht sogar abturnen oder sowas in der Richtung. Aber ich fand's echt großartig. Viel, viel Spaß gemacht mit ihr.
Ich habe mich jetzt beim wiederholten Sehen ganz oft gefragt und wie gesagt, es war ein Wiedersehen jetzt nach wirklich langer Zeit. Ich habe wirklich nur sehr stark von meiner eigenen Jugend gefärbte Erinnerung an den Film immer wieder gefragt, ob man diese Art von Film heute einfach was so den Erzählrhythmus, das Erzähltempo betrifft, sowas in der Art heute nochmal machen könnte. Weil ich glaube, darauf spielst du auch ein bisschen an. Du hast eben dieses, ja, es ist so ein klassisches High-Concept-Movie. Du hast ein Plakat, du hast einen Star und das schreit dich eigentlich alles an, das genau ist dieser Film und dafür kommst du hier rein. Aber dann lässt sich dieser Film verdammt nochmal sehr, sehr viel Zeit, bis er einfach zu dem Punkt kommt, den wir alle sehen wollen. Zumindest Menschen, die wahrscheinlich die Trailer geguckt haben und das Kinoplakat gesehen haben und die von Arnie in Promo-Interviews erzählt bekommen haben, hier, I play kindergarten teacher in a kindergarten, it's funny because I cannot deal with Kinder, und und dann dauert das einfach mal 30, 40 Minuten, bis der Film eben auch so weit ist.
Ja, ja, total.
Also keine Instant Gratification. Ich finde das sehr gut an diesem Film. Kann aber auch verstehen, wenn das die Geduld einiger Menschen überspannt. Die können dann sowas gucken wie der Babynator mit Vin Diesel. Wobei,
den dachte ich auch sofort, ja.
Ich glaube aber auch, jeder große Actionstar muss einmal einen lustigen Film mit Hunden oder Tieren machen oder beides.
Ja, oder? Ja. Es klingt so ein bisschen danach, aber ich glaube auch, das ist die leichteste Möglichkeit, um auch mal in ein anderes Fach zu wechseln zwischendurch.
Ja.
Ja, und ich meine, es gibt ja Leute, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, die Karriere von Dwayne Johnson funktioniert für ihn zumindest ganz hervorragend.
Aber auch nur auf für dieser, ihn.
Ja, nur. Aber eben durch dieses Hin- und Her-Meandern und all das. Aber Vin Diesel hat ja zum Beispiel eben offenkundig eingesehen, dass er eben bis an sein Lebensende Fast and Furious Filme machen wird, um halt vielleicht genug zu sammeln, um dann vielleicht zwischendurch mal einen Riddick-Film machen zu dürfen oder sowas. Ne? Und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Demut zu tun an einem bestimmten Punkt. Aber ein Schwarzenegger hatte das nicht nötig und brauchte das auch alles nicht so wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon Planet Hollywood gab. Aber sagen wir, man hat so den Eindruck, so richtig arbeiten brauchte der eigentlich auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das war eher so die Phase, da musste er sich was beweisen.
Ja, richtig.
Dass er eben nicht nur der Stoische mit den wenigen Wörtern sein kann, weil er eben, sagen wir mal, der englischen Sprache nur bedingt mächtig ist, was zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr stimmte. Aber er hat halt nun mal diesen breiten Akzent und über den sich auch alle lustig gemacht haben natürlich. von, keine Ahnung, Letterman bis zu den Simpsons. Ja, und dann hat er eben angefangen, Filme zu machen, in denen er halt sehr viel reden muss und ja, eben vielleicht auch ein bisschen mehr Schauspielern und all das. Und auch zeigen kann, dass er sich über sich selber lustig machen kann. Ne? Weil ich glaube, das ist halt zum Beispiel der große Hintergrund dieser gesamten Trainingssequenzen und Montagen mit den Kindern, die eben, sagen wir mal, natürlich zeigen sollen, wie Kimball, wobei ich mich immer frage, ob er irgendwie mit Richard Kimball verwandt ist.
Ja, ich glaube es nicht, aber...
Ja, keine, also das wäre doch lustig gewesen, wenn noch ein einarmiger Mann in dem Film aufgetaucht wäre. Egal. So, jedenfalls, klar, wie seine Figur wächst, aber ich glaube, sie wollten eben auch ganz dringend zeigen, wie eben das harte Regime des Bodybuilders da eben mit reinkommt und das ist dann eben sehr selbstironisch und so.
Ja, ein Punkt, glaube ich, an den Dwayne Johnson seiner Karriere noch nicht gekommen ist, indem er sowas erlaubt, wie lustig machen über die eigene Star-Persona. Mm. Und ich glaube, das wird auch noch Dwayne Johnsons Untergang sein. Ich mag ihn überhaupt nicht mehr. Er war irgendwie mal so einigermaßen sympathisch, als er anfing, in Fast and the Furious Film mitzuwirken und ein paar Sachen zu machen, die auch wirklich ganz cool waren. Aber seitdem er irgendwie jeden blöden Energy-Drink in die Kamera hält, solange er nur dafür irgendwie 10 Millionen Dollar überwiesen bekommt, ist es so ein bisschen Ich hoffe, er geht bald weg, ehrlich gesagt.
Ich hatte gedacht, dass hier seine Synchronrolle in Bayana, Moana, vielleicht ein Indikator sein könnte, wo es hin, in welche Richtung es geht. Weil da funktioniert er sehr gut tatsächlich.
Ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Ne?
Das ist richtig, ja, durchaus. Aber deswegen sage ich ja, ich hatte gehofft, dass es halt in eine solche Richtung gehen könnte. Tut's aber nicht.
In seiner Autobiografie, die ich ja auch mal gelesen habe von Schwarzenegger, schreibt er, dass er zumindest in der Zeit wirklich immer nur mit A-Listern zusammengearbeitet hat. Dass es immer so seine Bedingung war für einen Film, den er so in seiner Hochphase gemacht hat zwischen 1984 und sagen wir mal Mitte der 90er, dass er immer nur mit A-Regisseuren zusammenarbeitet. Also wirklich so die angesagtesten der Angesagten in Hollywood. Ja. Ich weiß nicht, ob das in jedem Fall gilt. Man könnte darüber streiten, zum Beispiel im Falle von Running Man, ob es da der Fall war. Ich glaube, den einer von Starsky und Hutch inszeniert hat, aber bei Ivan Reitman traf es auf jeden Fall 1990 zu.
Aber Running Man ist der nicht von 83 oder sowas?
Ah, der ist von 87.
Ach, von 87 war der.
Okay. Ja, nee, der kam sehr viel später tatsächlich.
Ah, okay.
Und ich glaube, das hier war einfach eine sichere Bank. Ich finde gut, was er hier macht. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ein bisschen andere Wahrnehmung, aber das ist, glaube ich, befürchte ich ein bisschen auch meine rosarote Brille bezüglich der Frage, ob er hier noch beweisen musste, dass er Schauspielern kann. Ich glaube, er kann es nicht wirklich, aber dann kann er es eigentlich auch wiederum perfekt, weil er macht eben das, was er kann und das ist total in Ordnung. Ich glaube, er hat niemals seine eigenen Möglichkeiten bis ans Äußerste strapaziert, weil er einfach auch weiß, da ist nicht mehr rauszuholen. Ich werde niemals auf Knopfdruck Tränen vergießen können und eine sterbende Frau in meinen Arm halten können und laut, was weiß ich, Adrian schreien. Das überlasse ich anderen in dem Metier. Und das kann er eben einfach nicht. Aber er macht das, was er gut kann.
Ja.
Das ist hölzern, das ist irgendwie auch immer der eingebaute Stock im Arsch, genau, der breite Akzent. Und das gehört eben auch dazu, dieses Hölzerne tatsächlich. Auch dieses, dass man immer so das Gefühl hat, das sind keine echten Emotionen. Das ist einfach ein Mann, der fast so ein bisschen auf eine merkwürdige Art und Weise, ich hoffe, das wird jetzt nicht als zu diskriminierend aufgefasst, fast autistisch ein bisschen wirkt, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, da versucht jemand einen echten Menschen zu spielen, was aber eben wunderbar in diesen Film hier reinpasst.
Ja,
dieses ganze Konzept.
Ja, ja, ich hatte gelesen, dass sie Bill Murray oder Danny DeVito auch mal
Danny DeVito nicht, da habe ich auch gelesen, wie bescheuert ist das denn?
Ja, ja, ja.
So von wegen, wir haben erwogen, ihn zu besetzen, bis uns dann aufgefallen ist, er ist einfach sehr klein.
Das ist so. Was? Nee, echt? Ja. Aber sagen wir mal so, so eine rotzige Type hätte er vermutlich schon geben können. Also,
dann hat er Mr. Bill gemacht ein paar Jahre später.
Eben, also, ne, die. Dann hätte der Film vermutlich sehr viel anders ausgesehen, natürlich. Aber ich meine, auch das ist natürlich, sehen Sie, das Arnie-Image, das Sie eben hier pflegen, wenn eben Kimball eben am Anfang hier Cullen
Crisp
ja, jagt und all das und dann eben, was ich eben sagte, wie die Schrotflinte auf die Jungs hält, die irgendwie gerade sein Auto klauen wollen und so. Das ist natürlich schon alles sehr Terminator. Ne? Und da haben sie schon ziemlich deutlich gesagt: guck mal, haha. Wir machen uns halt ein bisschen lustig darüber, pflegen aber gleichzeitig das Image und können dann halt irgendwie einfach, und da ist natürlich Ivan Reitman wieder sehr gut drin, das dann halt praktisch im Nachgang halt so zu benutzen, um eben eine wie auch immer geartete, relativ billige Charakterentwicklung einzubauen in den Film. Ne? Weil wenn du vorher jemanden hast, der im Prinzip so eine Art Maschine ist, dem dann halt nur, sagen wir mal, Rudimente von Menschlichkeit halt
Rudimente von Menschlichkeit, ist das schon, ja.
Dann wirkt das gleich viel gewichtiger, als wenn sich da jemand dann wirklich ins Zeug legen müsste, um seine dann Wandel im Prinzip zu belegen.
Ja, es ist im Grunde ein abgekartetes Spiel mit dem Publikum. Man weiß ziemlich genau, was man kriegt. Nichts an dem Film ist irgendwie überraschend, bis auf vielleicht das Ausmaß der Brutalität gegen Ende, das auch ein bisschen viel ist für einen Film, der eben hauptsächlich sich um Arnie und putzige kleine Kinder dreht. Dann wiederum muss man ja eigentlich sagen, deutet der Film ja bereits an, dass er so eine Art Mean Streak hat, so eine zynische Ader auch ein bisschen, oder so eine sarkastische Ader. Einfach nur dadurch, wie die Kinder dargestellt sind, die ja wirklich einfach eher kleine Kackpratzen sind als alles andere. Also süß sind die wirklich nicht. Also einige, so ein bisschen, aber viele sind doch einfach nur gruselig.
Ja, es sind tatsächlich, vieles mit den Kindern ist echt gruselig. Also nicht nur, wie sie dargestellt werden, nicht nur ihre Neurosen, die sie da irgendwie ausleben und die Art und Weise, wie, es ist halt alles schon sehr, sehr extrem, um eben einfach auch wiederum auf relativ billige und schnelle Art und Weise zu zeigen, wie halt Arnis Figur überfordert ist von der Situation, die eben andere Figuren, wie eben natürlich Joyce,
ja,
also Penelope Ann Miller, ja, die ja eben, sagen wir mal, eine Vorzeigelehrerin halt ist, eben, sagen wir mal, mit Bravour halt wegwischen. So, und entsprechend, also ne, um die Verzweiflung von Arnis Figur eben deutlicher zu machen, müssen die Kinder natürlich noch extrem schlimm sein. So, von daher das. Weil irgendwann sind sie es ja eben auch nicht mehr, ne? Wenn er sie im Griff hat, sind sie ja alle ganz, ganz, ganz herzig. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem damit, wie er sie in den Griff kriegt.
Ja, ich verstehe das.
Ganz, ganz, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil, also sagen wir, die marschieren zu lassen und anzupfeifen und anzubrüllen natürlich vorher erstmal, das ist alles ganz übel, weil es mir aber eben, also nicht nur, weil es eben zeigt, wie sehr der gute Detective halt überfordert ist von der Situation, sondern weil mir der Film zeigt, guck mal, das funktioniert.
Ja, natürlich.
Da bin ich ja dann doch ein, sagen wir mal, etwas anderer Meinung?
Ja, ich glaube, wir alle, ja. Jeder vernünftig denkende Mensch.
Sollte man meinen, ich habe manchmal den Eindruck, nein, vielleicht denn doch nicht. Also ich finde das halt schon ganz, ganz schlimm, halt diese Kinder da stramm stehen zu lassen und so. Selbst bei so einem Ding wie dem Feueralarm und so. Also der Drill ist ganz übel. Und ich finde es, und ich weiß natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass das amerikanische Publikum Anfang der 90er das etwas anders vielleicht gesehen hat, aber ich kann auch erstaunlich wenig Putziges dabei sehen, die alle da in einer Reihe aufgestellt zu sehen und dann die Pledge of Allegiance runter zu sülzen. Denke ich so bei mir, wo sind eigentlich ihre Armbinden? Ja? Also es ist ganz, schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ah.
Ach, vielleicht haben sie es auch nicht anders verdient, weil sie so furchtbar sind.
Ja, also,
ich habe damit, ich bin ja vollkommen bei dir. Ich finde auch die Handlungswendung nicht nur konzeptionell fragwürdig, dieses ganze militärische Gehorsam wird dir den Weg weisen zu einem besseren Leben-Ding. Das mag ich gar nicht sehen. Ich finde es auch sehr, sehr abrupt, die Art und Weise, wie es in die Handlung eingeführt wird. Weil es gibt ja diesen Moment der Epiphanie, wo Arnie sagt, okay, das geht so nicht weiter. Aha, hier, zack, ich habe eine Idee. Und ab dem Moment läuft ja für ihn alles Bombe. Also es kommt diese Montage, wo es halt diesen militärischen Drill gibt mit den Kids. Und 3 Minuten später sehen wir eben, wie er mit denen stramm über den Vorgarten des Kindergartens da zieht und alle anderen Erzieherinnen und Eltern.
Ja, ja, der hat die ja jetzt auf einmal im Griff. Und selbst in der Hand.
Und selbst in der Hand, der als Miss Schlauski da oder wie sie heißt, ja. Aber ich habe dann wiederum, ich glaube, es hätte mich noch mehr geärgert, wenn die Kinder wirklich ein Innenleben gehabt hätten, was damit beseitigt würde. Dadurch, dass die Kinder aber eben alle eigentlich nur reine Gagmaschinen sind, so Stichwortgeber, damit Arnie eben One-Liner loswerden kann oder es einfach, dass eine Situation eskaliert, fand ich es dann wiederum nicht so schlimm. Ich fand es eigentlich eher bedauerlich, dass einfach dann so viel Gag-Quotient aus dem Film, Gag-Potenzial rausgenommen wurde. Mir gefallen eben die Szenen davor mit hier, I have a headache. It might be a tumor. It's not a Tumor. Und das ist sehr komisch, ja. Ich musste sehr oft lachen bei solchen Momenten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, ja. meine Kindermundmomente hat der Film ja relativ viel. Ich muss sagen, ich fand auch tatsächlich diese Idee, dass er da sein Frettchen reinbringt, zum Beispiel, fand ich auch nett. Dachte bei mir, ach was, guck mal, geht doch. Und sagen wir mal, es ist vielleicht jetzt nicht das allercleverste und nicht das aller, ja, wie soll ich sagen, das tiefgehendste, aber es zeigt so was Ähnliches wie ein Innenleben. Und eben vielleicht auch, dass er versucht, sich irgendwie darauf einzustellen und so. Aber das wird ja auch ganz, ganz schnell wieder weggebürstet, um dann eben durch eine Trillerpfeife ersetzt zu werden. Ja. Dazu schade, ist auch eine vertane Chance tatsächlich. Es hätte mir auch das wäre vielleicht, und jetzt sind wir schon wieder mal, wie eigentlich fast in jeder Episode, an dem Punkt, dass wir darüber philosophieren, wie der Film hätte besser sein können.
Ja, bitte.
Ne, weil, wie du mal sagst, Filme, die es nicht gibt. Wenn eben dieser ganze Kindergartenquatsch eben nicht nur Mittel zum Zweck gewesen wäre, um damit Kimble halt die Frau von Crisp und deren Sohn findet, sondern dass eben auch tatsächlich anhand des Kindergartens in dem Sinne im Prinzip der Bösewicht, sagen wir mal, beseitigt werden kann. Also vielleicht auch mithilfe der Kinder in irgendeiner Form. Ich möchte jetzt nicht sagen Home Alone, aber schon so ein bisschen das Potenzial, was sie da nutzen. Ne? Also selbst wenn sie sagen, okay, er drillt sie halt, um sie in den Griff zu kriegen, dass das aber in irgendeiner Form halt ein Payoff hat. In Bezug auf den Showdown.
Es fügt sich nicht wirklich zusammen, du hast ja recht, es gibt einen absoluten Bruch, nicht vom Personal her, da werden schon noch so einige aus der Kindergartenhandlung rübergerettet in den finalen Shootout, aber es gibt keine unmittelbare Beteiligung dieser ganzen Kindergartengruppe oder der anderen Pädagogen oder der Elternschaft am eben großen Finale, das kann im Grunde beschreitet Arnie zu 90% alleine und dann grätscht eben seine Partnerin auch nochmal rein, die wiederum auch keinen nennenswerten Anteil hat bis dahin.
Immerhin darf sie Mama verprügeln, was ich ziemlich cool
fand. Ja, darf sie und sie darf ihn natürlich auch 3 Minuten vorher miterziehen, bevor es dann eben einen Feueralarm gibt und das ganze Ding hier eskaliert. Aber ja, es passt für mich auch nicht so wirklich zusammen. Wie gesagt, das hat mich damals nicht gestört, heute fällt es mir mehr auf. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt.
Und ich weiß gar nicht genau, ob es mich wirklich stört in dem
Sinne. Ja, eben, genau.
Es fällt mir auf, genau. Ja.
Genau, damals hat es mich auch nicht gestört. Ich habe den unbedingten Drang, merke ich, beim Sehen, ich finde den Film gut, ich möchte ihn sehr gut finden, ihn mir besser zu reden, als er ist und irgendwie eine Legitimität in jeder noch so schlechten Entscheidung zu finden. Wie gesagt, diesen militärischen Drill finde ich auch ganz armselig, nicht nur, weil er ideologisch gegen meine Vorstellung geht, das ist so, meinetwegen ist egal, Filme müssen nicht so ticken wie ich und Kinder brauchen auch keine Milch, um groß zu stark zu werden, wie dieser Film propagiert, das ist irgendwie alles Quatsch, aber wir sind eben im Jahr 1990, alles gut, das ist ein Arnold-Film, aber er klaut dem Film eben sein humoristisches Potenzial und ich frage mich eben, ob sie vielleicht auch erwarten, dass wir das auch in einem gewissen Maß auch lustig finden und es einfach nicht mehr können vielleicht, weil oder jemals konnten, du wirst nicht entscheiden können, weil du hast den Film damals nicht gesehen, aber ich habe mich eben auch gefragt, fand ich das damals lustig, weil es werden ja durchaus Witze darüber gemacht, über diese ganze hier John Kimble Police School, die er da hochzieht. Also wenn er da hier schreit, stop whining, you kids are soft, you lack discipline. Und das soll man ja lustig finden.
Irgendwie schon.
Weil er natürlich mit ihnen redet, wie quasi hier der Drill Sergeant in Full Metal Jacket mit seinen Marines.
Ja.
Aber dann sagt der Film, stopp, und jetzt ist es nicht mehr lustig. Jetzt ist es ein valides pädagogisches Mittel, um diese Kinder in den Griff zu kriegen.
Genau. Sogar so valide, dass eben die Hard-Ass-Direktorin sich auf Kimbles Seite schlägt.
Ja. Das ist ein Kritikpunkt. Der Film hat auch viel Schönes dazu gleich. Ja.
Hat er auch. Eins wollte ich noch aber vorher noch sagen, und zwar ein Moment, in dem ich mich manipuliert gefühlt habe, wenn eben Kimble den prügelnden Vater vermöbelt. Ja, ist eine schlimme Sache und man merkt halt, dass man als Zuschauer, mir geht's halt so, dass man halt irgendwie denkt, oh ja, jetzt kriegt er seine Abreibung. Ja. Gib ihm auf 12 Schwarzenegger, du Barbar. Und dann hält der Film aber inne und lässt ihn halt merken, dass das eben kein Umgang ist und vor allem nicht eben vor all den anderen Eltern und Kindern und so und aber dann eben kommt halt Linda Hunt und fragt ihn, wie es ist, wenn man jemanden prügelt und darf dann selber mal kurz in die Luft hauen und so und dachte so bei mir, ich fühle mich manipuliert.
Ich weiß, das ist mies. Im Grunde erfährt er überhaupt keinen Widerstand für das, was er tut. Und wenn, dann ist der Widerstand sehr, sehr soft. Im Sinne von so, na, das sehen wir aber nicht so gerne. Aber naja, weil sie es sind.
Ne? Ja, genau.
Ja. Das stimmt schon, ja. Aber gut, ist eben Arnold-Actioner. Ich glaube, 5 Jahre später hat er schon diesen Film nicht mehr gemacht. Aber 1990 war eben wirklich ja irgendwo so zwischen Red Heat und Terminator 2.
Ja.
Ich glaube, da konnte er einfach keinen anderen Film machen als diesen.
Ja, aber ich meine, 5 Jahre später hat er, wie hieß das Ding, Six Day oder sowas gemacht?
Oh ja, der ist schlimm. Also, ja, oder nicht so gut.
Ja. Ja. Und Equalizer, nee, Eraser?
Eraser, ja.
Ja, ja.
Ja, der ist noch ganz nett, finde ich. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, aufgehört, Arnie-Filme im Kino zu gucken, aber dann ging es ja auch los mit seiner politischen Karriere bald als, nee, Terminator 3 habe ich noch gesehen. Ich wollte gerade sagen, bei End of Days war ich schon raus, aber ich habe eben noch ein bisschen länger die Stange gehalten und dann war es auch vorbei. Ja.
Ich glaube, die einzigen beiden Arnie-Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe, waren eben besagter Six Day und Terminator 3. Nee, gar nicht mal. Terminator 2 habe ich auch im Kino gesehen.
True Lies nicht? Okay.
Nee, leider nicht.
Ah, das ist ein Bombastfilm, ja.
Eben, ich ärgere mich bis heute, dass der an mir vorbeigegangen ist im Kino. Weil den mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Hatten wir auch schon mal drüber geredet. Mhm. Und natürlich, ich meine, sein Gastauftritt in Expendables zählt natürlich nicht so richtig.
Nein. Ja, ich bin, glaube ich, bei Arnie relativ raus nach Eraser. Das ist so das letzte Guckbare für mich. Und dann geht es eben wirklich steil bergab. Wobei, ich kann auch noch Terminator 3 schöne Seiten abgewinnen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, also ich bin zumindest willens, den auch mal mit dir besprechen zu wollen, weil ich glaube, er ist der letzte interessante Terminator-Film. Terminator 3.
Stimmt, oh, den vierten habe ich auch noch, aber da war er ja gar nicht mehr dabei. Ne?
Nein,
ja
da hat er, glaube ich, nur ein Cameo.
Richtig, haben sie sein Gesicht drauf gemappt, sowas.
Ja, ja. Schöne Dinge an Kindergartenkorb habe ich mir notiert. Meet Cute mit Kollegin ist super. Die ganze Restaurantszene ist super. Ich finde tatsächlich dieser Gag mit dem gefräßige Kollegin wird ein bisschen totgeritten. Das ist auch irgendwie so eine. Wirkt auch so wie was das Ani hat ins Drehbuch schreiben lassen. So von wegen, here you have to stay healthy and we have to have a funny side character who eats a lot und so. Das es stinkt so ein bisschen nach. Ich weiß auch nicht. Möchte ihn ja nicht verunglimpfen, den Governator, aber ja, es ist so.
Ich fand's tatsächlich eine ganz süße Idee, bis zu bestimmten Punkt natürlich.
Ja. Genau, ich fand's auch lustig bis Minute 43 oder 56, ich weiß nicht, wann's anfängt, aber ich glaube, als er sie erwischt beim Schäferstündchen mit ihrem Verlobten, den sie auch später heiratet, der eben auch Chefkoch ist und dann sagt, ich hab dir Pesto zubereitet und sie fängt an, fängt sie nicht auch an, im Bett zu essen dann?
Na klar, die ist die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, das war der Punkt, an dem ich dachte, alright, das ist ja, jetzt ist so dieser Sweet Spot überschritten und es wird einfach nur eklig und blöd und gemein. Ja. Es wird gehässig, der Humor wird gehässig.
Ich fand es ganz witzig, dass sie gesagt haben, dass sie so verfressen ist und dann entsprechend einen Koch heiratet. Das kann ich noch ein bisschen gelten lassen. Aber dass der dann eben auch irgendwie so dauertölpelhaft ist und alles permanent umwirft in seinen 2 Auftritten, die er hat, dachte ich so bei mir, das ist einfach so eine Slapstick-Ebene, auf der ich nicht so ansprechbar bin.
Ich finde super, dass sie Pamela Reed reingenommen haben in dieses Meet Cute da im Restaurant. Das macht doch die Szene erträglich, weil Arnie kann einfach nicht gut Romantik spielen. Und wenn das dann später muss in der Szene, in der Solo-Szene da oder in einer Zweier-Szene mit Penelope in Miller und dieser ganzen, ach, du hast da Senf an der Lippe, no, it's milk. Ich wünschte, Pamela Reed wäre hier und würde das Ganze einfach so ein bisschen entschärfen an der Stelle, weil ich würde nicht so weit gehen und sagen, es soll sinnlich erotisch wirken, aber es soll eine gewisse Ernsthaftigkeit haben und das hat es eben null, weil da ist halt dieser Typ, der aussieht wie eine steirische Eiche und der kaum ein knödeliges Englisch da spricht. Oh, es wird auf seine österreichische Herkunft verwiesen. Das fand ich ganz interessant in diesem Film. Ja. Weil normalerweise wird immer gesagt, I come from somewhere in East Germany oder was weiß ich. Aber diesmal sehr, sehr spezifisch. Nee, Österreicher. Ja. Heißt aber John Kimble.
Warum? Natürlich. Ja, warum auch immer, genau.
Was habe ich hier noch? Ja. Gar nicht so viel, hatte ich gesagt.
Richtig. Also ich hatte
Baddy erstaunlich schlecht.
Ja, also sagen wir mal, ich fand den Baddy schon erstaunlich schlecht, in dem er auftauchte, weil ich fand, abgesehen davon, dass ich finde die Szene ja durchaus sehr spannend, ne? Wie Kimble halt Crisp da in der Mall verfolgt, dann der Drogenkurier, / Informant erschossen wird und alles sehr handfest, alles gut gemacht, durchaus spannend inszeniert, alles sehr, sehr gut. Aber es schreit dich natürlich an, dass dies die 90er sind. Ne? Ja. All die Pastellfarben, all die schlechten Frisuren, hier ein Zopf da irgendwie auftopiert, noch ein paar übrig gebliebene Schulterpolster aus den gerade vergangenen 80ern, dazu dann noch diese komische Schrift, die über dem diesem Intro halt die nichts gegen den Font von Kindergartenkorb, dass halt das SE verkehrt rum ist und sowas und das alles ein bisschen aus wie mit Kreide eine Tafel gemacht. Kann man machen. Alles schön und alles gut auf dem Poster. Aber doch nicht im Vorspann, während halt gerade der trenchcoatige Detective da den pferdeschwänzigen Mafiosi verfolgt. Das ist so, da clasht es doch auch ganz furchtbar.
Ja, das ist ein guter Punkt und ich glaube, das wird oft übersehen. Man sollte das nicht tun. Und ich glaube, es schärft doch mehr die Erwartung, die einem eben wahrscheinlich die Promo-Interviews, Trailer und das Poster vermittelt haben, genau diesen Film jetzt zu sehen. Und das ist eben so eine emotionale Brückenschlag, mich auf den Film einzulassen, den ich eben gerade sehe, wenn ich da eine hochspannende, eine Entspannungssequenz sehe, aber dann eben mir dieser lustige Font vermittelt, okay, hier, Kindergartenkopf. Ja. Das wird lustig und bunt.
Vielleicht hätten sie ja immer auch warten sollen mit den Credits nach der Szene.
Vielleicht auch das,
ja. Wiederum 90 machte man sowas nicht, aber im Prinzip warten, bis er eben den Auftrag bekommt im Kindergarten quasi da den Gesetzeshüter zu geben und dann sagen, hier, Arnold Schwarzenegger ist der Kindergartenkorb.
Ich bin ein großer Fan klassischer Opening Credits, wirklich von Filmschaffenden, die sagen, das sind die Opening Credits, sie gehen vorbei und dann geht der Film los. Ich finde es mittlerweile ein Unding, ehrlich gesagt, vor allem wirklich die kompletten Opening Credits zuzupflastern mit allen Schauspielernamen oder so. Kann man machen, aber dann bitte vor schwarzem Hintergrund oder macht es irgendwie elegant. Man kann über die Filme von M. Night Shyamalan viel sagen, aber ich finde es immer sehr, sehr schön, dass er sich noch die Mühe macht, einfach 3 Minuten einen ordentlichen Vorspann zu haben, in der Regel mit sehr, sehr cooler Musik von James Newton Howard, den wir nächste Woche wieder hören, kleiner Teaser. Und es klingt einfach gut, es sieht gut aus und dann beginnt eben der Film.
Ja.
Proper. Und das ist, finde ich, gut. Macht auch Cronenberg übrigens, meistens vor schwarzem Hintergrund einfach. Es ist sauber, ist clean. Ich mag das tatsächlich.
Oder sowas, was eben auch Lynch gerne macht. Ne? Der nennt ja auch jede Nebenrolle, aber dann dahinter flimmert halt irgendwie ein Fernseher oder sonst irgendwas. Apropos, aber wo du gerade die Musik erwähnst, weil ich finde, Randy Edelman, wie soll ich sagen, hilft dem Film nicht. Ich fand den Score ganz schrecklich, ehrlicherweise. Weil die Spannungsmusik klingt für mich wie eine 80er Vorabend-Krimiserie. Und wenn es dann halt irgendwie ins Knuffige geht, ne, irgendwie in der Kleinstadt und mit den Kindern und Arnie im Kindergarten und all diese ganzen Sachen, dann klingt das auch alles ein bisschen wie Full House oder so. Mhm. Und ich verstehe schon, warum Randy Edelman das so macht und warum vielleicht Ivan Reitman auch gesagt hat, er will es so haben, wer weiß es. Wann immer die Musik von Randy Edelman so präsent war, habe ich gedacht, haben wir es auch eine Nummer kleiner. Weil ich fand es wirklich störend. Ich dachte, subtil ist anders.
Ja, nicht nur das. Sie wirkt deplatziert, sie wirkt aufdringlich, sie wirkt zu offensichtlich. Ich bin dankbar dafür, dass du es erwähnt hast, weil sonst hätte ich es tun müssen. Ich hatte mich tatsächlich auch aktiv gestört in zwei Momenten an der Musik, weil sie mir zu verspielt, zu putzig, zu stark das Szenario kommentierend mir erschien. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Ich bin kein Musiker, aber ich fühlte mich oft daran erinnert an den Score von Randy Edelmans fast Namensgefährten Randy Newman, den er für Pleasantville gemacht hat, der aber ab das Ganze, dieses Kleinstadt-Szenario eben so fast schon so parodistisch kommentieren will. Und der klingt gar nicht so unähnlich, aber da passt es eben sehr, sehr gut, weil er eben auch diesen spießigen 50er-Jahre-Puritanismus, diesen kleinstädtischen, auch quasi musikalisch kommentieren will. Und so ähnlich klingt das eben hier, aber es passt eben überhaupt nicht, weil diese Kleinstadt ist zwar eine Kleinstadt, aber die Leute da sind keine verkappten Spießer, sondern ganz im Gegenteil. Was sagen sie irgendwie, dass das Divorce Parents Capital of the USA Verbrechen wurde offenbar auch und
gut, dass du das nochmal kurz erwähnt hast, weil eine kurze gebrochene Lanze für Kathy Moriarty.
Ja, stimmt.
Die zwar auch nur so wie 2-3 Szenen hat, aber ziemlich großartig ist, wenn sie auftaucht. Ich finde, ich hab mich sehr gefreut über die Rolle, die sie da spielt. Das wirkte so ein bisschen so, als würde sie Faye Dunaway durch Beverly D'Angelo irgendwie channeln wollen.
Ja, trifft es uns gut, ja.
Und ich fand das irgendwie, ich fand das putzig, dass sie eben auch kurzzeitig zumindest aufbauen als mögliche Ehefrau von Crisp und so. Aber auch daraus macht der Film dann erstaunlich wenig, beziehungsweise gar nichts. Was ja wieder ein bisschen schade ist.
Ja, ja. Ach, erzählerisch-dramaturgisch ist der Film tatsächlich komplett zerfahren. Er hat einen schwachen Schurken. Es gibt viele Kritikpunkte oder sogar eben auch die fast durchgehend schwachen Frauenrollen, eben mit Ausnahme von Pamela Reed, die einiges zu tun hat. Auch Penelope Miller, die eine wirklich fähige Schauspielerin ist, ist ja wirklich komplett verschenkt, verschleudert. Aber ja, na gut. Ich erinnere mich eben einfach an die Szenen mit den Kindern, die gut funktionieren. Die nehmen zugegebenermaßen ungefähr 20, 30 Minuten Netto-Spielzeit ein. Der Rest sind eben Sachen, die weniger gut gelungen sind, aber die bleiben eben. Und das,
ja.
Es gibt einfach wenige Schauspieler oder sagen wir mal Stars, also schon Schwarzenegger als Schauspieler zu beschreiben, fällt mir oft schwer, aber er ist ein großer Star. Ich mag ihn sehr, wenn er auch nicht großartig wandlungsreich ist, aber er ist perfekt für diese Rolle, weil ich glaube, dieser Humor, der hier, also wenn sie das Drehbuch 1:1 so genommen hätten und hätten eben in diesem alternativen Casting Bill Murray besetzt oder Danny DeVito besetzt,
ja.
Das hätte auch funktioniert, aber es wäre nicht ansatzweise so lustig gewesen, wie hier, take your toy back to the carpet. Und dann, I'm not a policeman, I'm a princess. Take it back.
Ja, aber all ich vermute, right. ich gehe davon aus, dass der Film halt arg umgeschrieben ist auf Schwarzenegger.
Ja, vermutlich.
Ich finde aber, weil du jetzt zwei oder dreimal schon erwähnt hattest, dass Crisp ein schwacher Baddie ist. Ja, gebe ich dir grundsätzlich erstmal recht. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an Richard Tyson, der ihn spielt. Aber ich fand den Ansatz, den sie für ihn gewählt haben, grundsätzlich gar nicht verkehrt. Und dass man halt die ganze Zeit denkt, das ist halt so ein Miami Vice Drogendealer oder sowas, weil er ja auch so aussieht.
Ja.
Und dass dann eben am Ende rauskommt, dass es ihm gar nicht irgendwie um Drogengeld geht, sondern dass er eben seinen Sohn sehen will. Und dass er eben offenkundig, ich meine, er ist offenkundig ein sehr, sehr schlechter Vater. Aber dass eben der Witz mehr oder weniger daran liegt, dass es nicht nur, weil er eben auch noch eine ganz schreckliche Mutter hat und entsprechend offenkundig gar nicht weiß, wie Familie funktioniert, aber er versucht's halt und er weiß halt nicht genau wie. Und ich glaube, da hätte man auch noch ein bisschen was rausholen können, weil es scheint so ein bisschen durch, wenn er dann am Ende Dominic, also seinen Sohn, quasi kidnappt während des Feueralarms. Und er versucht halt irgendwie dem Jungen beizubringen, dass er nun sein Vater ist. Dachte ich so bei mir, da ist eine gewisse Dramatik hinter tatsächlich.
Ja, ja. Ja, ja.
Und die ist nicht verkehrt, weil ich glaube auch, dass er rein theoretisch durchaus das Recht hätte, sagen wir mal, eine gewisse Wandlung durchzumachen, wie es eben Kimble macht und sagen wir mal, vielleicht das Thema, wie geht man mit Kindern um, das sich ja durch den Film zieht, auch an der Stelle nochmal bearbeitet wird. Aber genau genommen ist es dann letztendlich, es blitzt halt nur kurz auf.
Ja.
Und danach ist es im Prinzip die Wiederholung des Prügelvaters von einer halben Stunde vorher.
Ja, richtig.
Und dann denke ich so bei mir, schade eigentlich, wiederum verschenkt.
Es hat eine gewisse Tragik, ja. Zum einen eben tragisch, weil sie sich dagegen entschieden haben, diese Geschichte auszuerzählen oder diesen Handlungsstrang weiter zu verfolgen, diesen Charakterstrang. Und zum anderen, ja, tragisch eben für den Jungen, weil der Vati ist dann tot und irgendwie auch blöd zu erfahren, dass der Papa zurück ist und dann eine Minute später gesagt zu bekommen und jetzt liegt er erschossen auf dem Klo.
Ja.
Aber ja. Okay, ich habe das Sequel nie gesehen mit Dolph Lundgren, Kindergarten Cop 2. Ich habe ein marginales Interesse daran. Mal gucken, was sie daraus gemacht haben. Mich würde interessieren, ob sie versuchen, den ersten Teil zu referenzieren. Ich vermute mal, dass nicht.
Nein, ich glaube, es ist eher Standalone. Aber ja. Mich würde es eigentlich nur interessieren wegen Dolph Lundgren. Einfach nur so. Aber ich befürchte beinahe vielleicht in den nächsten 10 Jahren irgendwann mal.
Das ist...
Wenn wir in unserer Filmauswahl irgendwann bei den Directed-Video-Sequels gekommen sind oder so.
Der war mir noch nicht so wirklich. Vielleicht sollten wir das auch mal verfolgen.
Vielleicht.
Ja, es gibt ja durchaus gute Sachen, was mich zum... Ich könnte direkt zum zweiten Film überleiten, aber ich mach's nicht, weil du willst ja vorher ein paar warme Worte loswerden über Alina Fox und ich höre dir immer gerne zu.
Das ist aber sehr schön. Ja, ich würde gerne ein paar Worte loswerden. Die Worte werden sich vermutlich nicht so großartig unterscheiden zu den meinen vorher, aber trotzdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich diese Webseite gibt, alinafox.de, auf der ich meine Comics präsentiere und eben natürlich auch verkaufe. Im Shop kann man die Hörspiele, die einzelnen Hefte, die Sammelbände und ich glaube, das war es fast eigentlich. Aber man kann das alles käuflich erwerben und ich mache wahnsinnig gerne Zeichnungen dazu und mal meinen Wilhelm drauf und verschicke das dann höchstpersönlich mit auch ein paar warmen Worten dann per E-Mail, weil ich mich halt über jede Unterstützung freue, um meine Kunst da weiterzubringen, machen.
Das finde ich sehr schön, sehr lobenswert. Unterstützt bitte Daniel. Und falls ihr diese Folge schon jetzt hört, hört ihr sie eine Woche früher, wollte ich sagen. Aber das ergibt gar keinen Sinn. Nö. Nämlich dann seid ihr Mitglied unserer kleinen Patreon-Partnerschaft-Community, die da 2 Euro oder mehr im Monat zahlt, um zum Beispiel alle Bahnhofskino-Folgen eine Woche vorab zu hören, bevor sie in den öffentlichen Feed kommen. Und es gibt auch einmal monatlich Bonusfolgen. Es gibt Zugriff auf das gesamte Bahnhofskino-Archiv, wie gesagt, für kleines Geld. Und für uns ist die Unterstützung eine Menge wert. Ansonsten legen wir natürlich auch Wert darauf für Menschen, die sagen, ich habe nicht mal diese 2 oder 4 Euro übrig, alles auch öffentlich verfügbar zu machen, denn so sind wir nicht. Es gibt eben nur ein bisschen was obendrauf in Form von Bonusfolgen und unseren allergrößten Dank dafür, dass ihr uns eben unterstützt, wenn ihr es tut. Ihr müsst das natürlich nicht. Aber wenn es tut,
ja, dann freuen wir uns sehr.
Dann freuen wir uns sehr.
Und dann seid ihr unsere Lieblingsmenschen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Wollen wir das noch weiterführen oder wird es jetzt komisch?
Nein,
es wird komisch, ja.
Lass uns zum anderen komischen Film kommen.
Genau, wir reden über Stone Cold und damit auch schon über den dritten Craig R. Baxley-Film in diesem Format. Ja, wir haben schon über Action Jackson gesprochen, an dem wir viel Spaß hatten. Wir haben über Dark Angel gesprochen, I Come in Peace. Ja, auch von Craig Baxley.
Das ist ja, war mir gar nicht aufgefallen.
Stone Cold aus dem Jahr 1991 mit The Boss, Brian Bosworth in der Hauptrolle.
Eine Hackfresse vor dem
Ja, und er war damals nicht mal wirklich alt. Also er war sogar richtig gehend jung. Ich musste das auch nochmal verifizieren, weil ich denke, wie sieht er aus? Also auf jeden Fall schon ein bisschen zugerichtet. Also ich hätte es gesagt Mitte, Anfang 30. Nee, er war Mitte 20. Und da sieht man, wie so eine Sportlerkarriere mitnehmen kann. Also Leute, macht keinen Sport. Bleibt zu Hause, hört diesen Podcast.
Richtig.
Kocht dabei was Schönes.
Genau.
Trinkt ein Glas Wein, ein paar Chips, ein Bier. Ja.
Wobei ich allerdings natürlich ganz ehrlich sagen muss, dass rein figürlich finde ich es schon ganz spannend, dass Brian Bosworth hier in dem Film halt aussieht wie ein Sportler. Er sieht sich auch schon. Er sieht nicht unbedingt aus wie ein Pumper, was er sicherlich auch noch gemacht hat.
Ja.
Er hatte als Sportler ja auch so ein Steroid-Ding zu laufen irgendwann mal.
Steroid-Ding zu laufen.
Sein Körperbau ist anders als ein Schwarzenegger, ein Stallone, ein Lundgren.
Ja.
Ich fand das eigentlich tatsächlich ganz angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Seine Visage finde ich, also nee.
Das ist hier Lookism, ne? Was wir hier machen, ganz böse.
Es war nicht schön, ihn zu sehen.
Ich finde, man darf über millionenschwere US-Sportstars auch mal.
Ja, das größte Problem ist halt natürlich einfach seine Frise. Weil Body ist schlecht. Die ist wirklich, wirklich. Und die war auch damals schon wirklich, wirklich schlecht.
Wird in der englischsprachigen Wikipedia als er war bekannt für seine kontroversen Haarschnitte umschrieben.
Dann war es vielleicht ein Marketing-Gag. Ich erinnere mich tatsächlich daran, ich habe den Film auch vorher noch nie gesehen, aber ich erinnere mich an die Werbung. Wobei ich nicht glaube, dass ich jemals einen Trailer gesehen hätte dafür. Aber ich erinnere mich daran, dass halt in den verschiedenen Filmmagazinen, die ich damals gelesen habe und Videotheken, Rundschauen und was da alles so gab, dass da halt gerne irgendwie ganzseitige Aufmacher waren und das wurde einem verkauft als das nächste große Action-Ding. Ne?
Ja.
Brian Bosworth, der neue Star am Actionhimmel, der, ne, also Stallone erschießt seine Mama im Zug oder so ähnlich und Schwarzenegger kümmert sich um Kinder, wenn er nicht gerade Apfelstrudel verkauft in seinem Restaurant und Dolph Lundgren ist eigentlich nur noch auf Video. So, und jetzt haben wir The Boss auf dem Motorrad mit Friese und Lederweste und allem. Und ich sah das damals schon, dachte bei mir, boah, interessiert mich das gar nicht. Also es hat mich, also diese ganze Art und Weise der recht aggressiven Werbung für diesen Film hat mich halt gar nicht interessiert, weil ich empfand das als ausnehmend gedatet und billig. Und billig empfand ich den Film jetzt gerade gar nicht, nachdem ich ihn gesehen habe. Gedatet schon doch ein bisschen. Weil es sieht eben nun mal nicht aus wie nach 91, sondern eben eher so aus wie 87 oder sowas. Wie wir auch schon gesagt haben, der alleroriginellste aller Filme ist dann eben auch nicht, weil eben hier ist ein bisschen Beverly Hills Cop drin, da ist ein bisschen, weiß ich, City High und alle möglichen Undercover-Geschichten und sonst was. Ich musste mich auch ehrlicherweise an einigen Stellen so ein bisschen an Schlappe Bullen beißen nicht erinnert fühlen.
Okay. Okay.
So, gerade so, was die Darstellung von Biker-Gangs angeht und all das. Also, oder mit anderen Worten, nein, dies ist kein Prequel von Sons of Anarchy. Naja, aber alles in allem muss ich sagen, ich hatte relativen Spaß dran. Ich war ganz erstaunt darüber, wie brutal der Film tatsächlich ist.
Ja.
Ich fand, er sah erstaunlich gut aus, war gut gefilmt, hatte gute Actionsequenzen. Lance Henriksen hat mir echt gefallen.
Absolut.
Ich fand, er hat eine richtig gute Figur gemacht als in die Jahre gekommener Easy Rider, mittlerweile Obergangster. Also durchaus. Ich glaube, anhand seiner Figur alleine habe ich, sagen wir mal, diese ganze Biker-Prämisse eher abkaufen können, als eben durch die Saufgelage, Feierfeste und Waffenspielereien und all das.
Ja, wo fange ich an? Das war jetzt eine ganze Menge. Kein Problem. Ich fange bei der Inhaltsangabe an. Ich lese sie einfach mal vor. Ja. Geschrieben hat sie Platzhalter-Account irgendwann 2003 bei der OFDB. Er oder sie schreibt, Joe Huff ist ein knallharter Cop mit Nerven aus Stahl, aber auf diesen höllisch heißen Job hätte er besser verzichtet. Er soll sich unter dem Decknamen John Stone.
Natürlich.
In die Motorradgang die Bruderschaft einschleichen. Die Rockergang mischt bei Drogendeals im großen Stil mit, kassiert Schutzgelder und arbeitet mit der Mafia zusammen. Anführer der Gang ist der skrupellose Chains Cooper, der dem Staat Mississippi den Krieg erklärt hat. Stone soll der Gang als Undercover-Agent des FBI eine Falle stellen. So, Teile des Personals hat man bereits benannt. Allen voran Lance Henriksen und Brian Bosworth natürlich, aber William Forsythe sei noch genannt. Arabella Holzbock, wie auch immer, als Nancy. Die hat wohl auch eine okayische Fernsehkarriere und Filmkarriere später gehabt. Mir war sie jetzt nicht bekannt.
Nein.
Sam McMurray als Lance, der Judge Reynolds-Ersatz, richtig. Und Richard Gard ist noch dabei und Robert Winley. Der Typ, der den Gouverneur spielt.
Hier, Whippersnapper. David Tress heißt der Schauspieler.
Ja.
Dieser Film sieht eben genau so aus, ehrlicherweise, wie das, was ich gerade bemängelt habe über die Art der aggressiven Werbung. Er sieht aus, als hätte da einer einen Kreuzzug gestartet, um eben tatsächlich das Action-Genre für die 90er neu zu entwickeln, habe ich so den Eindruck. Aber ich habe auch gleichzeitig so den Eindruck, dass es nicht so richtig funktioniert.
Ich finde den super stark, den Film tatsächlich. Also ich habe ein bisschen gewitzelt natürlich mit, nur leicht übertrieben mit bester Film aller Zeiten, aber ich glaube, der hat ganz, ganz viele Momente, der Film, die völlig legitimerweise sagen, ich bin der beste Film aller Zeiten, weil die so auf dem Punkt sind, weil sie so genau das bieten, was ich glaube, der durchschnittliche Kinozuschauer oder Videozuschauer, ist glaube ich kein Gender notwendig, sich von genau dieser Art von Film erwartet. Insofern ist der eigentlich perfekt. Ich verstehe nicht die Häme, die über diesen Film ausgeschüttet wurde, weil natürlich kann man über The Boss sagen, er ist kein guter Schauspieler, aber ist er auch nicht, das ist überhaupt keine Frage, aber das sind eben andere auch nicht, die in diesem Metier arbeiten und er macht es eben auch nicht schlechter als andere. Er hat nicht viel zu tun, er hat ein paar coole Sprüche zu sagen und das war es dann eben auch, er bringt ihn mehr oder weniger kompetent rüber, er kann auch Action gut spielen, weil er eben auch ein athletischer Typ ist. Ich fand es jetzt auch ganz spannend, das, was du gerade eben nochmal erwähnt hast, was ich gerne nochmal aufgreifen würde und da habe ich mich auch gefragt, ob wir irgendwie immer mehr werden wie so ein altes Ehepaar, was auf sehr, sehr spezifische Sachen gleichermaßen stark achtet oder eher so ein Verhältnis Herrchen-Hund, die sich auch immer ehrlich ähnlicher werden mit den Jahren, ich weiß es nicht. Ja, nein, so rum nicht. Ich spiele gerne Köter für dich. Nee, aber genau diese Sache, die du erwähnt hast, mit der Physiognomie des Helden und dass er nicht diesen Hollywood-typischen schönen Körper hat, mit allerlei ausdefinierten Muskeln, von denen man allerdings ansieht, die haben nie körperliche Arbeit verrichtet, also im klassischen eigentlichen Sinne, von wegen sind wir hart rangegangen, sondern einfach etwas, was Steroide und Fitnessstudios geschmiedet haben. Das finde ich auch spannend, das ist mir nämlich auch unbedingt aufgefallen, weil der ist eben nicht so glatt. Der sieht eben eher aus wie so ein Disco-Türsteher, habe ich das Gefühl. Eher so der Typ, nicht der Brad Pitt-Typ, der sein Shirt auszieht und wo man denkt, okay, das ist nicht mal mehr irgendwie ein Sixpack, das ist ein 12-Pack. Also so sieht er eben nicht aus. Er sieht eben wirklich aus wie jemand, der sich, glaube ich, für seinen Körper abgerackert hat. Richtig. Auf dem Footballfeld.
Ja, absolut. Da sind Muskeln. Aber sie sind nicht alle unbedingt sichtbar. Aber man möchte dem auch nicht. Also ich finde tatsächlich, also wenn er sich da prügelt in diesem Moshpit oder was auch immer sein mag, und er eben den einen umrennt, dachte ich so bei mir, ja, das ist natürlich, das wird er können als Footballspieler. Und es sieht eben auch aus wie, dem möchte ich nicht im Weg stehen, tatsächlich, wenn der angerannt kommt. Und das ist eben durchaus, und ich finde auch, dass Brian Bosworth eine gewisse Physis quasi in den Film bringt, die angemessen ist für, sagen wir mal, diese Art von Filmen, vielleicht nicht hundertprozentig angemessen für die Art von Cop, die er da spielen soll. Also, ich finde das immer ein bisschen schwierig, ne?
Warum ist er vom Dienst suspendiert? Halt irgendwie Dreck am Stecken oder missgebaut? Was war das denn?
Warum? Es ist deswegen vom Dienst suspendiert, weil permanent so eine Sachen passieren wie in den ersten 2 Minuten. Dass er halt irgendwie beim Versuch, einen Diebstahl in einem Supermarkt aufzuhalten, den halben Laden zerlegt und die Einbrecher noch gleich mit dazu.
Aber er sucht doch keinen Ärger, der Ärger sucht ihn.
Ist dann immer das Argument. Aber ja. das weiß doch sein Captain wieder nicht.
Ja, natürlich.
So ist es doch immer.
Der auch Stereotyp, irgendwie der Schreiende, ich glaube, auch das ist der dunkelhäutige Mann.
Natürlich,
ne?
Klar.
Ja, natürlich. Der schreiende schwarze Vorgesetzte.
Ja, das ist. Hoff. Genau. Es ist auch 1000 Mal so gesehen. Ich denke da immer an das Video von den Beastie Boys zu Sabotage, ehrlicherweise. Ich meine ganz ehrlich, wenn der Film halt beginnt und wir sehen halt diese überkandidelten, eben auch schon sehr aufgepumpten Supermarktdiebe mit Waffen, wie du sie, keine Ahnung, auf irgendeinem Schlachtfeld erwarten würdest. Ne? Und dann kommt unser, ich mag irgendwie Joe Huff nicht sagen, weil ich jedes Mal denke ich eher an The Huff. Aber wäre mal interessant, ihn in einer solchen Rolle zu sehen. Naja, egal. Ja. Aber auf jeden Fall, du kommst eher da rein mit diesem schwarzen Ledermantel. Und denkst du bei mir, genau. Und dann aber diese komische Matte. Ich meine, der hat ja auch ein Gesicht, das aussieht, als hätte er noch niemals einen Rasierer da irgendwie rangesetzt. Also ein so dermaßen glattes, so eine glatte Fresse. Das ist, ich habe sowas noch nie gesehen. Echt ernsthaft. So, auf jeden Fall kommt er aber da rein und soll halt total hart wirken und ich kann mir das Lachen kaum verkneifen. Es ist überproduziert, habe ich so das Gefühl. Also seine ganze Figur, er hat halt diese physische Präsenz und die hat er sich erarbeitet und dafür wird er auch bezahlt und deswegen ist er in dem Film und deswegen soll man sich diesen Film auch angucken, aber seine Rolle und die Art und Weise, wie sie in Szene gesetzt wird, ist eben wie gesagt überproduziert, weil ich es dann eben irgendwann nicht mehr richtig ernst nehmen kann und es fängt halt schon bei der ersten Minute an, dass ich nicht richtig ernst nehmen kann. Und später, wenn er dann eben als Undercover-Agent da eben ehrlicherweise genauso rumläuft, wie er offenkundig in seiner Freizeit rumläuft, habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt und es passt in den Rest relativ gut rein, aber es ist trotzdem immer das kleine Stückchen zu viel.
Ich verstehe das total. Für mich trifft er diesen absoluten Sweet Spot zwischen Actionfilm mit komödiantischen, fast parodistischen Zügen und Actionfilm, der es eben wirklich ernst meint. Aber ich verstehe dich komplett. Ich war mindestens ein Dutzend Mal an dem Punkt, an dem ich mich fragte, okay, wollen die jetzt eigentlich das ironisch kommentieren, Actionfilm-Klischees mit dem, was sie da tun, oder eben nicht?
Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dass da was Parodistisches dran ist.
Wir haben in den ersten 10 Minuten schon mehrere Szenen, an denen ich mich eben wirklich fragte, okay, kann man sowas 1991 noch machen? Kann man einen Helden zeigen, der Snickers, Eier, Bananen und Chips in einen Blender schmeißt und dem seine Exe, die ja auch offensichtlich auf Miami Vice und das Krokodil da verweist. Eine Serie, die ja zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon wieder 5-6 Jahre alt ist.
Ja.
Kann man das 1991 noch machen? Kann man zeigen, wie Brian Bosworth irgendwie jemand in die Fresse haut und der Typ fliegt wirklich 20 Meter durch den Supermarkt in einen
Kühlschrank, also
ein
Eisfach.
Ein riesengroßer Stapel Dosen.
Aber war da nicht noch eine Glastür vorher? Ich habe gedacht, das ist so wie so ein.
Ja, das kommt auch noch.
Okay.
Wir haben die Szene mit dem Pfarrer. Da kommt einer von den Bikern in die Kneipe. Das ist, glaube ich, unter den Opening Credits. Der kommt nicht in die Kneipe, Quatsch, der kommt in die Kirche und schießt einfach einen Pfarrer in die Brust. Ein Pfarrer, der auch aus, ich weiß nicht, wo sie den hergecastet haben. Der sieht ungefähr so aus wie Fabio. Und der fliegt dann eben durch diese Kirchenglasscheibe.
Ja,
und
ja.
Also das sind nur die ersten 6-7 Minuten dieses Films. Und ich fragte mich, ja, das ist, okay, soll ich dabei bleiben oder einfach nur mich scheckig lachen? Und der Film sagt dann aber irgendwann, nee, das meinen wir schon ernst. Das waren böse Verbrechen. Und der Typ hier ist wirklich cool. Und der hat eben nicht nur ein Lego an zu Hause, der hat doch immer irgendeine nackte Tussi da im Bett. Und ich sag jetzt Tussi in dem Fall, weil der Film sie Tussi nennen würde und nicht, weil ich Frauen als Tussis bezeichne. Richtig. Aber der Film hat die Attitüde, Frauen sind Tussis.
Ja.
Und eigentlich nur zum Sterben oder Pimpern da. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, ja. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden. Nicht unbedingt der Reihenfolge, genau. Oh je. Und ich habe mich dann entschieden, den Film so halb ernst zu nehmen, weil ich glaube, wenn ich ihn zu ernst nehmen wollen würde, hätte ich irgendwann Beef mit dem Film.
Ich glaube, ja, aber ich glaube, ich möchte nicht sagen, dass ich ein Beef mit dem Film habe, weil davon fand ich eigentlich zu spaßig, aber eben, aber er war eben nicht auf einer parodistischen oder lustigen Ebene. Mhm. Für mich ist der Indikator, warum das eigentlich alles ernst ist, wiederum hier Sam McMurray, den wir auch, glaube ich, etliche Male schon immer so in so Nebenrollen mal dabei hatten.
Ja.
Ist so eine Fresse, die man relativ häufig sieht. War also bei, unter anderem ist ja Matthew Perrys Chef in Friends und er war, wir hatten ihn hier in dem Griswold-Film und so.
Drop Dead Gorgeous haben wir auch besprochen.
Drop Dead Gorgeous war mit dabei, richtig. Aber da er halt im Prinzip die Judge Reinholdige Comic Relief-Rolle hat, was mich übrigens auch immer, irgendwann müssen wir mal über Beverly Hills Cop reden, weil es wundert mich schon so ein bisschen, dass in einem Film, in dem der Hauptdarsteller eigentlich die ganze Zeit nur dabei ist, flotte Sprüche zu reißen, trotzdem noch einen Comic-Relief-Charakter geben muss. Ah, na gut. Aber die Rolle hat er ja nun hier als Agent Lance und dadurch, dass sie eben der Meinung sind, das halt brechen zu müssen durch so einen Comic-Charakter, ist mir relativ klar, dass der Rest im Bier ernst gemeint ist. Und damit ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage beantwortet, warum der Film eben so schlecht angekommen ist und auch einen schlechten Ruf hat. Weil er eben sich aus Versatzstücken der letzten 10, 15 Jahre alles Mögliche zusammenklaut, nicht wirklich was Eigenständiges leistet dabei und dann eben nicht mal der Meinung ist, das kommentieren zu können, richtig. Mhm. Und das ist ein Problem des Films, durchaus. Ganz abgesehen davon, dass es halt wirklich schöne Momente gibt, die richtig gut gemacht sind. Die sehen sehr, sehr, sehr gut aus, sind gute Stuntarbeit drin, hübsche Setpieces. Wie hat Lance Henriksen rettet halt alles Mögliche rüber, was in seiner Macht steht. Und alles in allem hatte ich eben auch durchaus Spaß dran. Aber wie gesagt, es ist eben nicht das große tolle neue Action-Ding, das eben die Welt revolutionieren wird.
Nee, auf keinen Fall. Aber du hast ja recht, der unbedingte Wille war da, einen neuen Action-Star zu etablieren. Ich glaube, 91 waren dann auch noch ein paar mehr Up-and-Coming-Stars. Wobei, wie Van Damme, bei dem man ja auch zum Beispiel nicht vergessen sollte, der hatte zu der Zeit auch noch Kinofilme gemacht. Jemand wie Seagal wurde auch gerade sehr, sehr gehypt. Also der hatte gerade auf jeden Fall schon irgendwie 2, 3 Filme gemacht. Out for Justice, Marked for Death war, glaube ich, 91 oder 92. Ja. Also da gab es ja auch schon noch so ein paar andere, aber er schlägt typmäßig in eine ähnliche Kerbe. Das ist auch so ein Typ, der kommt irgendwie aus dem Sport, aus der Sportecke. Ja. Das ist ein ehemaliger, der hat schon eine gewisse Prominenz, genau wie ein Steven Seagal und Van Damme eben auch schon eine Historie haben im Bereich Martial Arts. Ist jemand, der hat auch eine gewisse, das, was man, glaube ich, im Englischen Street Credibility nennen würde. Also der kommt schon quasi vorbelastet hier rein, aber eben positiv vorbelastet. Und die kann man vielleicht auch leichter vermarkten. Das Problem ist eben, er hat überhaupt kein schauspielerisches Talent.
Nee, gar nicht.
Die Lösung dafür ist, ihn nicht schauspielern zu lassen, sondern alle um ihn rum schauspielern zu lassen. Du hast ja bereits jetzt Lance Henriksen mehrfach lobend erwähnt, aber bei aller Kritik auch an der Rolle, die Sam McMurray hier spielt, muss man eben sagen, die schultern eben die schauspielerische Bürde für ihn mit und machen es eben, sorgen dafür, dass der Film dennoch funktioniert und man gar nicht so oft daran denkt, dass unser eigentlicher Hauptdarsteller nicht wirklich hier irgendwas leistet. Ja. Ich finde es komplett albern, hier von Seiten der Razzies oder was auch immer hier ihm irgendwie da einen Preis zu verleihen für schlechtestes Schauspiel. Also ganz ehrlich.
Das ist doch zu albern.
Ja, sagen wir mal so, das sind zu leichte Ziele, auf die will man gar nicht erst schießen. Das ist so, das ist albern einfach, weil und es ist dumm, weil das ist nicht dieser Film. Ich glaube, der hat ein gewisses Mission Statement, der hat eine bestimmte Agenda, die er derer nachkommen will und das leistet er für mich vollumfänglich. Ja. Und dabei finde ich ihn eben, was für mich zusätzlich für den Film spricht, eben sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe mich eben bei einigen Handlungswendungen oder figürlichen Entwicklungen gefragt, so, finde ich das gut, weil es einfach unerwartet, weil es überraschend ist, oder sollte ich mich darüber ärgern, weil es im Grunde den Spielregeln, den Unausgesprochenen, die für einen Actionfilm dieser Machart gelten, nicht gehorcht. Zum Beispiel, dass der Love Interest, Nancy, einfach so weggeballert wird, kurz vor Schluss. Ja. Oder dass im Grunde Joe Huff, aka Jon Stone, am Ende eigentlich überhaupt nichts deeskaliert und überhaupt nicht seiner Mission nachkommt, sondern all die sterben, die wirklich sterben sollten von Seiten der Gangster, und erst dann ist ihm eigentlich gelingt, die Bösen umzunichten, als alles zu spät ist.
Richtig, genau. Das ist am Ende alle tot. Gute wie böse und Verbündete wie Gegner. Das sieht auch das wiederum, ich meine, gerade diese ganze Szene da in dem, also der Shootout in diesem Gerichtsgebäude oder was auch immer sein mag.
Ja, ja.
An ein oder zwei Stellen habe ich so ein bisschen an Robocop denken müssen. Diese eine Montage, wo da einer den Bürgermeister, ist der Bürgermeister? Auf jeden Fall irgendjemanden eben als Geisel nimmt und Robocop dann durch die Wand haut und so.
Ach so, ja, stimmt. So. Hier gibt es einen Bezirksstaatsanwalt, der aber auch sehr, sehr unsympathisch gezeichnet ist.
Richtig, genau. Also der sieht schon nicht nett aus und Das ist eben auch so das Ding, ne? Dass die bösen Biker nicht, dass sie irgendwie in irgendeiner Form so viel Innenleben bekommen würden, dass man das nachvollziehen kann, was sie da vorhaben. Aber eben ihr Ziel sieht eben auch nicht aus wie jemand, der es wert wäre, von The Boss gerettet zu werden. Mhm. Und das ist eben auch schwierig. Er wird ja auch nicht gerettet. Wird am Ende. Ja, alle gratulieren ihm und der rennt, er latscht stoisch weg vom Schlachtfeld, aber wie gesagt, nein, alle sind tot.
Ich muss dir eine Frage stellen, weil ich glaube, du bist da sehr viel mehr erfahrener, einfach nur via US-amerikanischem Entertainment, weil du hast Sons of Anarchy geguckt und ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob da dieselben Regeln gelten für US-amerikanische Biker-Gangs und für deutschsprachige. Ich habe immer das Gefühl, die sind entweder Teil des organisierten Verbrechens oder irgendeines Neonazi-Clans oder beides. So.
Ja.
Jetzt in diesem Film sind sie beides. Das sind Neonazis, die Verbrechen verüben, wenn es nicht irgendwie Verbrechen genug ist, ein Neonazi zu sein. So. Weil überall hängen Hakenkreuzflaggen und das wird ja auch mehrfach drauf auch verwiesen von hier James Cooper, Lance Henriksen, so, das ist irgendwie der Adler, dem ich folge und das sind die Symbole, an die ich glaube und ich denke so, wie unangenehm politisch wird das jetzt, jetzt halt mal lieber die Klappe, damit wir uns einfach darüber irgendwie aufregen können, wie ekelhaft du bist und nicht, wie du politisch drauf bist. Aber sag mal, ist das so ein Ding? Ist das ein Vorurteil? Stimmt das? Sind die Leute in Sons of Anarchy, tauchen da auch ständig irgendwelche Nazis auf Bikern auf und sagen, hier,
Im Prinzip ja.
Fresse.
Im Prinzip ja. Also ich meine, die Sons of Anarchy selber, also die, sagen wir mal, der Hauptfokus sind der Serie.
Ist Ron Perlman ein Nazi in der Serie?
Nein, Ron Perlman ist kein Nazi. Ron Perlman ist kein Nazi, aber er hat schon durchaus was gegen die mexikanische Gang, die Mayans, die jetzt auch ihre eigene Serie haben, wohlgemerkt.
Okay.
Und zum Beispiel, es gibt da eben auch noch ein paar, also es gibt da irgendwie eine Neonazi-Gruppierung, ob das richtig Biker sind, kann ich mich gerade gar nicht erinnern, aber angeführt von Mitch Pileggi. Okay. Was ziemlich cool ist. Also mit direkter Skinner als mit Glatze zu sehen, das ist, also mit Vollglatze und so und mit Hakenkreuzen, ist interessant. Genau, also nein, das ist, aber die Sons of Anarchy sind eben auch ständig dabei, irgendwelche Waffen und Drogen irgendwo hin zu kutschieren und zu liefern und hängen irgendwie noch mit der IRA zusammen und was nicht alles. Also dieses Waffen- und Drogending. Und damit natürlich auch mit irgendwelchen mafiösen Verbindungen. Das thematisiert die Serie ja auch durchaus, ja.
Okay. Fuß das irgendwie auf der Realität? Anders gefragt, muss ich demnächst, wenn ich am S-Bahnhof Wannsee vorbeifahre, an der Tanke, wo all die Biker mal parken, dann irgendwie schreien, scheiß Nazis, oder?
Das solltest du vielleicht lieber nicht tun.
Ja.
Okay. Ansonsten, also, bin ich mir etwas unsicher, ob
vielleicht noch eine Folge 406 gibt. Scheiß Drogendealer oder scheiß Waffendealer oder so.
Ja, wie gesagt, wenn du möchtest, dass es eine Folge 446 gibt, solltest du es vielleicht lieber nicht machen.
Ich warte noch bis Sommer, bis die alle da sind. Wir haben noch ein paar Folgen.
Warum denke ich da gerade an Kentucky Fried Movie? Danger Seeker.
Ja.
Genau, aber...
Ich dachte, vielleicht arbeitet diese Serie das irgendwie auf, so von wegen da...
Tut sie. Das ist tatsächlich ein langanhaltendes Ding. Also gerade der Hauptdarsteller aus Sons of Anarchy will auch die ganze Zeit raus aus diesen Geschäften. Das ist so ein bisschen wie Michael Corleone im dritten Film und so.
Also in diesem Film gibt es keine netten Biker. Das sind Menschen
wie... Gatt oder wie er heißt. Das ist freundlich, stimmt.
Der. Und der wird dann auch weggeblasen. Das ist auch so eine Sache. Das ist auch vollkommen unzeremoniell in dem Sinne, dass es eben wirklich einmal zu oft geblinzelt und du hast es übersehen und der ist tot einfach. Also das wollte ich damit sagen, in einem konventionellen Actionfilm wäre das nicht vollkommen ausgeschlossen, dass eben das Love Interest ins Gras beißt, dass eben der Buddy, der von der anderen Seite, mit dem man sich da anfreundet, ins Gras beißt, dass eben das Ziel des Attentats der Bösen, das beschützt werden will, auch ins Gras beißt auf unangenehmste Art und Weise. Aber die Art und Weise, wie es dieser Film macht, nämlich mit dieser Laissez-faire-Haltung, so ein Wimpernschlag und die sind tot, so, ist echt merkwürdig. Und es gibt auch einfach auch keinen großartigen emotionalen Nachhall seitens unseres Helden, der dann sagt, oh verdammt, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Oder, oh Nancy, du bist tot, ich muss dich rächen. Das ist alles so, oh, Mist. Weiter im Text. Manchmal nicht mal das. Sehr, sehr komisch. Und die Leute sind alle ganz schnell weg, aber das bringt natürlich auch mehr Zeit mit sich, damit die bösen Biker dann Sprüche loswerden können, wie, das habe ich mir notiert, I will peel your skin off with a knife dipped in shit.
Ein schönes Bild.
Ich habe auch sagen lassen, die deutsche Synchronisation sei ganz hübsch.
Okay, ja, ich hab ihn auch auf Englisch gesehen. Es ist einiges irgendwie ganz hübsch in dem Film. Ich möchte tatsächlich sogar sagen, dass es mir irgendwie imponiert, dass der Film eben verschiedene Dinge nicht so macht, wie man sie erwarten würde in einem Film, der halt ganz viele Dinge so gemacht hat, wie man sie schon 20 Mal gesehen hat. Dabei ist es fast wiederum ein bisschen interessant. Was ich blöd finde, ist, dass der Film aber nichts draus macht. Dass er eben das komplett unkommentiert lässt, dass der böse Chains eben mit seinem Plan komplett durchkommt, außer dass er nicht fliehen kann. Dass er eben The Whip Whipperton umbringt und dass er eben nachdem Brian Bosworth das Motorrad in den Kampfhubschrauber gejagt hat, offenkundig zurückgeht in den Gerichtssaal und alle, die da saßen, alle umgebracht hat. 50 Menschen.
Ja.
Die alle tot sind, kurz bevor sie sich eben Huff und Chains nochmal kloppen dürfen.
Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut darüber, dass Lance Henriksen sich für diesen Film so abrackert, weil, wie gesagt, dadurch gewinnt der Film viel dazu. Andererseits schade, dass das muss, weil ihm das Drehbuch nichts an die Hand gibt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen bedauerlich und gut, der Film ist kurz genug, dadurch hat er keine Längen. Die Action ist eben sehr gut und der Film trifft eben wie viele etwas auch gerne mal gering budgetiertere Stoffe, die gute Entscheidung, einfach gefühlt 80% des Budgets in den letzten 20 Minuten zu verfeuern. Ja. Und dadurch wirkt der Film eben so in der Erinnerung unglaublich wertig, weil ich vieles vergessen habe, was eben vorher kommt. Und nicht, dass der Film auch da zwischenzeitlich nicht auch gut Action-Szenen zu bieten hätte, aber es sind eben überwiegend Rasereien zwischen Motorrädern oder Prügeleien, also eher so die Art von Action, die man auch mit kleinem Budget machen kann. Ja, und dann gegen Ende geht's richtig zur Sache.
Ja, aber ich sag mal, gerade der Abgang von William Forsythe ist ja doch durchaus recht...
Der ist toll. Ich finde es sowieso fantastisch in diesem Film und das kann ich, also ohne ironisches Augenzwinkern oder irgendwas, ich finde es fantastisch, wie Gefährte jeder Art, seines Motorräder, Autos, Trucks in Flammenmeeren aufgehen, wenn sie nur leicht ein Gegenstand touchieren. Das ist absolut großartig.
Ich finde aber auch, der Film hat aber auch relativ viele so perfide Momente, also wie zum Beispiel Chains, der Guts Hand in die Speichen von seinem Motorrad irgendwie steckt und sowas. Nein, man sieht's halt nicht, aber man kann sich's vorstellen, ist unangenehm genug. Oder was sie mal mit den beiden Wachsoldaten da machen, die sie vorher noch in die Kisten nageln und so eine Geschichten. Wie gesagt, der Film, also ich finde bestimmte Sachen einfach sehr, sehr over the top. Also, was ich kann, und dieses Bierdosen von der Schulter schießen oder der eine wirft ein Messer und natürlich landet es genau in der Arschritze von einem Foto, das an der Wand hängt. Aber cool ist, dass Chains, der da gerade rauskommt, irgendwie dem keine Beachtung zollt und so. Aber Für all diese fast schon genre-konventionellen Over-the-Top-Momente gibt es eben auch Sachen, die sehr drüber sind, aber eben perfide genug, dass ich sie für ernsthaft unangenehm halte. Ja.
Ich mag das einfach alles und ich glaube, das ist einfach nur eine geschmackliche Vorliebe meinerseits, die wo sich unsere Geschmäcker unterscheiden tatsächlich. Ich finde das alles sehr, sehr toll. Also das ist irgendwie genau der Film, den ich erwartet habe. Ich würde den niemals auf ein Podest stellen und sagen, hier, Klassiker des Action-Kinos, dafür macht er eben zu wenig Neues und dafür glaube ich auch, dass viel zu viele gute Momente dieses Films eher dem Zufall geschuldet sind, dem vielleicht auch mangelnden Talent des Hauptdarstellers, um den man rumfilmen musste, der Tatsache, dass man eben die Geschichte auch zu keinem wirklich zufriedenstellenden Schluss bringen konnte in der Art und Weise. Ich weiß es nicht. Brian Bosworth hat sich auch in retrospektiven Interviews viele Jahrzehnte später dazu geäußert, dass eigentlich ja das Drehbuch viel ausgefeilter gewesen sei und seine Figur noch eine komplexe Backstory gehabt hätte. Aber man hätte auch die Erstbesetzung auf dem Regiestuhl ausgetauscht. Dann wäre Greg Baxley reingekommen, hätte gesagt, nee, hier alles raus, wir slimmen das Drehbuch runter auf die nackte Essenz und machen eben das.
Ja, das, was ich gelesen hatte, klang mir auch alles sehr nach Punisher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und den hatten wir ja ein paar Jahre vorher schon mit Lundgren. Also von daher. Deswegen sage ich halt, aber vielleicht klinge ich auch kritischer, als ich bin, weil ich hatte echt Spaß bei dem Film. Ja. Ich hab mir gerne angeguckt und er ist sehr, sehr kurzweilig und er hat genug Sachen, die man mögen kann. Und ich glaube auch, also ich würde das, was du gerade sagtest, echt unterstreichen wollen. Das ist genau der Film, den ich bekommen habe, den ich erwartet habe. Und dabei eben habe ich mich nicht gelangweilt oder fremdgeschämt oder irgendwas anderes Schlimmes empfunden. Aber er ist eben, er hat halt Probleme, die ich versucht habe.
Ach ja, zu benennen. Ja. Du hast doch gut gemacht. Also das finde ich auch alles komplett nachvollziehbar. Ich glaube, ich bin einfach gnädiger. Also oder mir ist das alles egaler. Ich freue mich einfach. Ich lache mich scheckig über so Momente, wenn Joe Huff oder John Stone mit einer kleinkalibrigen Waffe auf einen riesigen Truck schießt und er schießt diesen Truck quasi entzwei. Also die Kopplung, die Anhängerkupplung quasi ab mit einer kleinen Waffe.
Ja.
Und ich denke mir, okay, das ist so Actionfilm-Logik. Das ist also, ich habe, während ich das guckte, habe ich nicht darüber nachgedacht, aber als der Film vorbei war und ich mir ein paar Sachen notierte, dachte ich mir, ich glaube, das ist so einer von vielen Momenten in diesem Film. Da triffst du bewusst oder unbewusst die Entscheidung, bin ich noch dabei oder nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sowas gucken und sich denken, ja, klar, ich bin raus. Aber nicht, dass irgendwie so oder so ähnliche Momente, die schon 20 Mal vorher gekommen, passiert wären, die einen auch rausgekegelt hätten. Aber einer von vielen Momenten, glaube ich, in dem man einfach dann auch die Entscheidung für sich trifft, nee, das brauche ich nicht, das muss ich mir nicht geben. Und ich sitze da und denke mir, und erst eine halbe Stunde später, nachdem der Film vorbei ist, fällt mir auf, wie doof das eigentlich war. Aber in dem Moment hat es mir größtmögliche Freude bereitet und dafür bin ich diesem ganzen Film dankbar. Und irgendwie auch der Boss und irgendwie, er scheint ja so eine tragische Existenz zu sein. Er hat einen unglaublich langen Wikipedia-englischsprachigen Eintrag mit Sportunfällen und später auch irgendwie Problemen anderweitiger Natur, rechtlicher Natur. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich ihm gewünscht hätte. Er ist auf jeden Fall, ihm geht's gut. Hört man.
Und ich finde, so im Alter sieht er auch nicht mehr ganz so schrecklich aus.
Das ist richtig, ne? Ich glaube auch, ihm tut das Alter gut. Ich habe ein paar relativ aktuelle Aufnahmen gesehen. Doch. Ne? Ja, ein paar Pfunde drauf, Bart stehen lassen, passt. Lance Henriks ist übrigens sehr fit in diesem Film. Ich habe ihn immer so unterschätzt, weil er wirkt immer so wie sehr, sehr hemdsärmelig. Mhm. Aber alle Achtung, also ihm möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Also in der Form, wie in diesem Film.
Ja.
Gut, also sage ich, du würdest jetzt eher sagen, geht so, toll.
Kann man sich mal angeguckt haben, finde ich das okay. Es ist ein Film.
Die Filme nächste Woche haben das Potenzial, dich weitaus mehr zufriedenzustellen. Einen davon hast du dir ausdrücklich gewünscht und zwar schon seit längerer Zeit und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir diesem Wunsch entsprechen können, denn ich möchte ihn auch unbedingt wiedersehen, weil ich habe ihn 30 plus Jahre nicht gesehen und ich brauche den jetzt. Sag mal, was gucken wir?
Wir widmen uns nach langer, langer Zeit mal wieder Joe Shoemaker. Mhm. Wir gucken keinen seiner Batman-Filme, denn wir gucken den Brad Pack-Klassiker Flatliners. Ja. Yeah. Was? 1990, glaube ich.
Richtig.
Und als anderen Film?
Zudem gucken wir Altered States von Bahnhofs Kinoliebling Ken Russell, zu Deutsch Der Höllentrip mit William Hurt. Einen Film, den ich auch schon sehr, sehr lange hier auf dem Zettel habe und damit zwei weitere Titel von der Bucketlist gestrichen. Und da können wir uns auch glücklich schätzen, die mal gemacht zu haben. Ich glaube, die sind beide sehr, sehr cool, die Filme.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, ja. Beide. Mhm.
Danke fürs Zuhören. Danke fürs Reden, Daniel.
Danke dir.
Bye, bye.
Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Kindergartenkorb. Er ist ein Korb und er hat Nerven wie Drahtseile.
Haltet die Klappe!
Was ist denn los?
Ich habe Kopfschmerzen.
Das ist vielleicht ein Tumor.
Es ist kein Tumor. Es ist kein Tumor. Ganz und gar nicht.
Eine neue Komödie von Ivan Reitman. Arnold Schwarzenegger ist der Kindergartenkorb.
Die sind so gemein zu mir.